Hallo und herzlich willkommen zum vierten Teil der Sendereihe von München soll kein Schaden ausgehen. Nachhaltige Beschaffung, fairer Handel und ökologisch-sozialer Konsum. Heute geht es um den fairen Einkauf der Bundesländer Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin. In Deutschland geben Bund, Länder und Kommunen jährlich ca. 360 Milliarden Euro für Waren und Dienstleistungen aus. Das entspricht etwa 16% des Bruttoinlandsproduktes. Damit hat die öffentliche Hand eine gewaltige Marktmacht. Wie aber nutzt sie diese? Geht es ihr darum, vor allem unter ökonomischen Gesichtspunkten einzukaufen, oder wird sie ihrer Verantwortung gegenüber den Menschen und der Umwelt gerecht? Achtet sie also beim Einkauf von Produkten und Dienstleistungen auch auf menschenwürdige Arbeitsbedingungen und ökologische Standards? Oder geht es vor allem darum, den besten Preis zu erzielen? Dieser Frage wollen wir heute nachgehen. Dazu schauen wir auf die Bundesländer Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bayern und sprechen darüber mit Claudia Brück vom Verein Transfair, mit Dr. Alexander von Nari vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern, mit Hepp Monatseder, entwicklungspolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag und bis 2014 dritter Bürgermeister von München, sowie mit Mareike Mulder von Femnet und mit Julia Otten von German Watch.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Wichtige Produkte des fairen Handels neben Schokolade und Kaffee sind heutzutage Bananen, Rosen, Wein, Nüsse oder Trockenfrüchte. Dazu kommen zahlreiche Handwerksartikel, Schmuck und Textilien. Der Umsatz von fair gehandelten Produkten mit dem Fair-Trade-Siegel ist im Jahr 2018 um 22% auf insgesamt 1,6 Milliarden Euro gestiegen. Das ist eine gute Nachricht. Wenn man das Gesamtvolumen des Einzelhandels betrachtet, der bei 525 Milliarden liegt, ist das nicht viel, sondern man muss feststellen, der faire Handel bleibt weiter in der Nische. Beim fairen Einkauf von Bund, Länder und Kommunen spielen die Lebensmittel natürlich nicht so eine große Rolle wie beim fairen Handel. Wichtige Produkte sind beispielsweise Natursteine, Blumen, Spielwaren, Bälle, Holz, Textilien, IT-Produkte und Büromaterial. Und bei der fairen Beschaffung bzw. beim Einkauf der öffentlichen Hand unter Beachtung sozial-ökologischer Standards verhält es sich nicht anders als mit dem fairen Handel. Die faire Beschaffung der öffentlichen Hand ist Nische, auch wenn es darüber keine echten Zahlen gibt. Claudia Brück vom Verein Transfair, das ist der Verein, der das Fair-Trade-Siegel vergibt, erläutert, warum es auch bei der fairen Beschaffung nur langsam vorangeht.
Das eine ist, dass die öffentlichen Beschaffer zu wenig wissen über fairen Handel und wie das möglich ist, das zu bekommen. Und dass sie über Jahre hinweg nur dafür getrimmt worden sind, auf materielle Qualitäten zu achten, nicht auf soziale. Und das zweite ist, dass Kommunen natürlich immer auch einen Kostenaspekt beachten müssen und dass die Formalia dazu zuerst mal ausgerichtet sind, dass nur der billigste Preis das Angebot bekommt. Und an diesen beiden Schrauben müssen wir drehen. Einerseits die öffentlichen Beschaffer besser ausbilden und das zweite ist, dass wir in den Ausschreibungskriterien hineinschreiben müssen, dass das beste Angebot nicht das billigste Angebot bedeutet, sondern eine Kombination von materiellen, sozialen und Umweltkriterien ist.
Sagt Claudia Brück vom Verein Transfair. Sie ist der Meinung, dass die Einkäufer der öffentlichen Hand auf der einen Seite zu wenig über faire Einkaufspolitik wissen und auf der anderen zu sehr auf den Preis eines Produktes schauen. Ob das so stimmt, das wollen wir an den Beispielen Bayern, Nordrhein-Westfalen und Berlin näher beleuchten. Blicken wir als erstes auf Bayern. Bei der fairen Beschaffung bzw. beim Einkauf der öffentlichen Hand war Bayern Vorreiter unter den Bundesländern. Der Bayerische Landtag hatte am 18. Juli 2007 als erstes deutsches Landesparlament einen Beschluss gegen ausbeuterische Kinderarbeit gefasst. Wir wollten von Dr. Alexander von Nari vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern wissen, ob diesem Beschluss auch Taten gefolgt sind.
Ja, also das kann man gar nicht erstmal genug loben. Bayern war damals tatsächlich bundesweiter Spitzenreiter. Wir waren das erste Parlament in Deutschland, das einen entsprechenden Beschluss gefasst hat. Und der wurde auch im Rahmen einer Bekanntmachung 2008 von der bayerischen Staatsregierung umgesetzt. Leider, es gibt einen ganz kleinen Punkt, da hätten wir uns gefreut, wenn er dem eigentlichen Antrag gefolgt wäre. Aber die Staatsregierung arbeitet hier mit Eigenerklärungen statt mit Zertifizierungen. Das haben wir ein bisschen bedauert, aber ansonsten waren wir sehr, sehr froh, dass diese Bekanntmachung erfolgt ist. Und die wurde auch tatsächlich an alle bayerischen Behörden weitergereicht. Und heute ist es völlig selbstverständlich, wenn der Freistaat Bayern und seine Behörden etwas einkaufen, dann ist eine solche Eigenerklärung grundsätzlich Bestandteil des Vertrages.
Können Sie uns den Begriff Eigenerklärung erklären?
Ich kreuze einfach an auf einem Formular, dass ich versichere, dass dieses Produkt nicht aus ausbeuterischer Kinderarbeit stammt. Das ist uns natürlich zu wenig. Wir sagen, es ist viel besser, wenn ein entsprechendes Zertifikat vorliegt, wenn eine dritte, neutrale Seite im Idealfall bestätigt, dass dieses Produkt tatsächlich nicht mit ausbeuterischer Kinderarbeit hergestellt wurde.
Hat man denn, wer auch immer das getan hat, diese Eigenerklärungen der Lieferanten, Produzenten, wer auch immer, überprüft?
Naja, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Diese Eigenerklärung, wenn jetzt eine Kommune etwas beschafft, dann, oder ein Produkt beschafft, jetzt sage ich mal, was aus Südostasien kommt, dann ist es für die Kommune natürlich nicht möglich, da überhaupt groß Nachprüfungen zu machen. Es gibt Kommunen, sage ich jetzt mal, wie Landshut zum Beispiel, die haben einen Arbeitskreis, da werden dann kritische oder bei Verdacht bestehende Produkte werden dann in diesem Arbeitskreis auch mal diskutiert. Das finden wir löblich. Und dann kann man mal in Ausnahmefällen, kann man auch auf Bundesebene nachfragen oder bei sonstigen Expertinnen, ob das hier wirklich glaubwürdig ist. Aber wie gesagt, langfristig müssen wir auf Zertifizierungen kommen.
Als ich mich jetzt da vorbereitet habe für unser Interview, ist mir natürlich der Beschluss 2007 ins Auge gefallen. Und dann geht's weiter 2016. Da habe ich wieder was gefunden zum Thema Einkaufspolitik und unter Beachtung sozial-ökologischer Kriterien. Dazwischen habe ich nichts gefunden. Ist dazwischen nichts passiert oder habe ich nur schlecht recherchiert?
Das will ich jetzt mal so nicht ausdrücken, aber es ist natürlich eine Menge passiert. Also nicht nur, dass dieser bayerische vorbildliche Beschluss 3 Monate später vom Saarland übernommen wurde. Sie haben im Endeffekt Bayern durch Saarland ersetzt und haben dann auch viele andere Bundesländer sind dann nachgefolgt. Die haben allerdings dann sämtliche ILO-Kernarbeitsnormen, das sind die Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, haben die berücksichtigt in ihren Vergabegeschichten. Da ist Bayern dann deutlich zurückgefallen. Aber es gibt natürlich mehr, was passiert ist. Das deutsche Vergaberecht wurde in der Zwischenzeit geändert, also zuletzt erstmal 2008. Dann hat es auf EU-Ebene eine Reform gegeben. April 2016 ist dann das EU-Vergaberecht diesbezüglich geändert worden. Dort steht also nochmal explizit drin, dass soziale ökologische Kriterien berücksichtigt werden können und auch neuerdings dann auch Siegel im Ausschreibungsverfahren genutzt werden können. Das war vorher so explizit nicht der Fall. Diese EU-Regelung wurde dann vom Bundesgesetzgeber nochmal in nationales Recht umgesetzt. Und in Bayern wurde dann 2018 wurde dann, hier gibt es bestimmte Schwellenwerte, die nochmal zu beachten sind. Und Bayern hat dann auch beschlossen, dass unterhalb dieses Schwellenwertes auch diese Kriterien berücksichtigt werden können. Das fanden wir ganz hilfreich. Ansonsten in der Zwischenzeit, wenn wir hier das ganze Thema nehmen, sowohl Beschaffung, also der öffentliche Einkauf, die Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien und aber auch davon getrennt, die Förderung des fairen Handels, ist auch einiges passiert. Wir haben unter anderem im September 2016 einen vorbildlichen Beschluss des Bayerischen Landtags oder die entwicklungspolitischen Leitsätze des Landtags wurden fraktionsübergreifend verabschiedet. Auch dort steht die Förderung des fairen Handels explizit drin. Es ist überhaupt ein sehr bemerkenswerter Beschluss des Bayerischen Landtages, der auch darauf hinweist, dass unsere derzeitige Lebensweise vielleicht überdenkenswert ist und doch sehr kritisch damit umgeht, auch nicht nur den fairen Handel fördern möchte, sondern auch sich explizit in den Zielen dazu bekennt, dass die Einhaltung anerkannter Sozial- und Umweltstandards zu verfolgen sind. Also solche Geschichten sind passiert. Gleichzeitig aber haben wir in der Zwischenzeit als eine Weltnetzwerk Bayern versucht, auch die bayerischen Behörden und insbesondere die Ministerien dazu zu bekommen, mehr Fairtrade-Produkte einzusetzen. Da sind die Bemühungen der bayerischen Behörden und insbesondere der Ministerien freundlich gesagt ausbaufähig.
Also Sie versuchen auch, die Behörden auch überhaupt zu sensibilisieren, dass die überhaupt das auf dem Schirm haben, nicht nur nach ökonomischen Kriterien einzukaufen.
Ja gut, da stoßen wir natürlich irgendwann an Grenzen. Also die Zahl der Ministerien in Bayern ist noch überschaubar. Da können wir alle paar Jahre eine Umfrage machen und dann fragen wir detailliert ab, wer von den Ministerien setzt denn Bioprodukte, Ökoprodukte ein, faire Produkte vor allem. Und diese Umfrage haben wir jetzt schon mehrfach gemacht und die ist enttäuschend. Also die Mehrzahl der bayerischen Ministerien ist bei der Verwendung von Fairtrade-Produkten im Endeffekt im Spiel gar nicht dabei. Es gibt dann ein paar positive Ausreißer. Das Bayerische Landwirtschaftsministerium ist seit vielen Jahren zu nennen. Und ich erinnere auch daran, dass ein ehemaliger Umweltminister dafür an einem 1. April dafür gesorgt hat, dass das Umweltministerium auf Fairtrade umgestiegen ist. Der ehemalige Umweltminister ist jetzt bayerischer Ministerpräsident. Und wir hoffen, dass sein ehemaliges Engagement vielleicht auch dazu beiträgt, dass er jetzt mal die Initiative ergreift und umfassend dafür sorgt, dass alle bayerischen Ministerien und dann natürlich auch die Behörden endlich die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand wahrnehmen und selbstverständlich auch faire Produkte anbieten. Und da wüsste ich mehrere Ministerien, die kann man ihm auch nennen, die da noch großen, großen Nachholbedarf haben.
Nennen Sie sie doch.
Ja, das Kultusministerium ist so ein Fall. Die sind ja offensichtlich für Bildung zuständig und haben im eigenen Haus es bisher nicht geschafft, dass ihre Kantine entsprechend vorbildlich handelt. Aber wie gesagt, das sind erstmal nur die Ministerien und dann gibt es ja noch die Behörden. Das kann nicht unsere Aufgabe sein, das muss Aufgabe der Politik sein, sich darum zu kümmern. Es gab im Frühjahr 2018 eine entsprechende Anfrage im Bayerischen Landtag. Und dort wurde dann die Staatsregierung aufgefordert, zu eruieren, wie viele Behörden setzen denn entsprechende Fairtrade-Produkte ein und vor allem, das ist ja unsere Hauptforderung, in wie vielen Pachtverträgen ist das auch entsprechend geregelt. Und das wurde dann im Sommer 2018 beantwortet und leider wurden, also es gibt erstmal 77 Behörden angeblich nur, die entsprechende Kantinen haben.
In welcher Größenordnung ist es dann 77 im Verhältnis zu wie viel insgesamt? Haben Sie so eine Pi mal Daumenzahl?
Also Behörden wurden uns gesagt, gingen sie von über 300 aus. 77 haben überhaupt entsprechende Einrichtungen mit Pachtverträgen und im Zeitraum Februar 2016, also der Verabschiedung der entwicklungspolitischen Leitsätze, bis zum Frühjahr 2018, als die Staatsregierung dann die Umfrage erhoben hat, waren gerade mal 3 Pachtverträge von den neu abgeschlossenen Pachtverträgen 3 Stück hatten faire Kriterien berücksichtigt und das entsprach laut Angaben der Staatsregierung 14%. Also wenn wir schon entwicklungspolitische Leitsätze haben und dann bei der Umsetzung nur 14% beim Neuabschluss von Pachtverträgen entsprechende Regelungen beachten, dann sehen wir doch, dass die Staatsregierung hier ganz stark nacharbeiten muss. Da hat sie ihre Hausaufgaben nicht ausreichend gemacht.
Mhm. Sie haben die entwicklungspolitischen Leitlinien von 2016 ja jetzt öfters erwähnt und da steht ja auch ganz wortwörtlich, ich lese das einfach mal vor, aufgrund der Vorbildfunktion der öffentlichen Hand ist die Berücksichtigung sozialer und ökologischer Kriterien in der öffentlichen Beschaffung in Bayern kontinuierlich auszubauen. Sie haben gesagt, da schaut es jetzt nicht gut aus. Um welche Produkte ginge es denn da? Was könnte denn die Regierung, was könnten denn die Behörden beschaffen, was fair, sozial, ökologisch wäre?
Gut, also wir haben jetzt im Moment erstmal über den klassischen fairen Handel gesprochen. Da reden wir vor allem über Lebensmittel. Am Wert gemessen sind das Peanuts. Wir können aber auch ganz andere Bereiche nehmen. Nehmen wir zum Beispiel den ganzen Bereich der Sportgeräte, also nehmen wir Bälle. In bayerischen Schulen wäre es ja doch sinnvoll, dass unsere Kinder mit Bällen spielen, ob Handball, Fußball, Volleyball, die auch unter ordentlichen Bedingungen hergestellt worden sind. Auch hier, die Kommunen sind Sachaufwandsträger von Grund- und Hauptschulen. Der Freistaat ist Träger von diversen Schulen. Da könnte mal das Kultusministerium hingehen und für den Einsatz von fairen Bällen im Sportunterricht werben. Gleichzeitig natürlich kann man Einfluss nehmen auf Vereine. Man könnte auch hier die Förderbedingungen entsprechend gestalten. Wir können aber auch ganz andere Bereiche nehmen, Arbeits- und Berufskleidung zum Beispiel. Auch da hat die bayerische Staatsregierung Einfluss. Von der Schlösserverwaltung hin bis zu Polizei und so weiter kann man die Textilien entsprechend nachhaltig einkaufen. Der Bund hat sich schon 2015 im Staatssekretärsausschuss das Ziel gegeben, bis 2020 50% der Textilien des Bundes nachhaltig zu einzukaufen. Wir haben jetzt kürzlich per Zufall eine Antwort der Staatsregierung gesehen, die behauptet, dass sie bis zu 100%, nahezu 100% der Textilien nachhaltig einkauft. Wir glauben, dass da ein Missverständnis vorliegt. Alles, was wir mitbekommen haben, reicht der Freistaat Bayern dabei weitem nicht heran. Aber bei diesen Umfragen merkt man auch ganz schnell, dass schlichtweg Wissen fehlt. Und auch hier sehen wir den Freistaat in der Pflicht. Ein Beispiel, was ich gebe, im Sommer wurde ebenfalls nochmal eruiert, in welchen Kantinen faire Produkte zum Einsatz kommen. Und beim bayerischen Wirtschaftsministerium stand als Antwort, dass faires Mineralwasser angeboten wird. Mir ist bis heute nicht bekannt, dass es faires Mineralwasser gibt, was immer Sie sich darunter vorstellen. Wir haben auch bei unseren Umfragen in der Vergangenheit, wenn wir nach fairen Produkten gefragt haben, stellte sich am Schluss raus, die hatten zwar fair angekreuzt, aber gemeint war zum Teil Bio-Verpflegung und an anderen Stellen war schlichtweg der Einsatz regionaler Lebensmittel gemeint, was ja auch eine gute Sache ist. Für uns ist das Zusammenspiel von bioregional fair wichtig. Aber wenn wir nach der Verwendung von fairen Produkten fragen, dann sollte man auch das Richtige ankreuzen. Und da merken wir, sind viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen in der Verwaltung noch mit überfordert. Und wir wünschen uns dringend ein Engagement der bayerischen Staatsregierung für die Verwendung von fairen Produkten in bayerischen Behörden. Da ist noch viel zu tun. Man könnte auch endlich mal anfangen und eine langjährige Forderung erfüllen, dass es vielleicht mal eine Stelle gibt in der bayerischen Staatsregierung, die gute Beispiele sammelt und auch dazu zur Verbreitung beiträgt, nicht nur hier im Radio und in sonstigen Medien, sondern auch vor allem innerhalb der Verwaltung. Denn es sind ganz, ganz viele Mitarbeiter, gleichzeitig auch engagierte Menschen, die diese Anliegen voranbringen wollen. Und wie gesagt, da ist noch eine Menge zu tun.
So eine Stelle gibt es ja in der Stadt München, die Fachstelle Eine Welt im Referat für Gesundheit und Umwelt. Sowas könnte natürlich sicher helfen. Das heißt, Fazit, es gibt einige,
da laden Sie. Ja, da kann der Freistaat Bayern eine Menge lernen, mal wieder von der Stadt München.
Okay, ist doch schön. Vielleicht schauen Sie doch mal auf München. Das heißt, es gibt Ansätze oder die Möglichkeiten wären da, viel mehr zu tun, aber es geschieht nichts, oder? Kann man das so zusammenfassen?
Wenig. Es ist ausbaufähig. Der Landtag hat in Ansätzen angefangen. Er stellt ja auch Anfragen. Das ist ja was Positives, wenn diese Anfragen gestellt werden. Da müssen ja auch Mehrheiten für gefunden werden. Also insofern, es gibt einige Abgeordnete, die sich für diesen Themenbereich interessieren. Und die Staatsregierung wacht langsam auf. Aber es ist noch viel, viel mehr zu tun.
Soweit Dr. Alexander von Nari vom Eine-Welt-Netzwerk Bayern. Das Netzwerk ist der Bayerische Dachverband entwicklungspolitischer Gruppen, Institutionen, Weltläden und lokaler Eine-Welt-Netzwerke. Es wurde 1999 gegründet und hat 193 Mitgliedsgruppen. In München dabei sind zum Beispiel das Nord-Süd-Forum und das Eine-Welt-Haus. Alexander von Nari hat es vorhin erwähnt, dass es einige wenige Abgeordnete im Bayerischen Landtag gibt, die sich für das Thema Einkauf unter Beachtung sozialer und ökologischer Kriterien interessieren. Einer davon ist Hepp Monatseder, der sich als dritter Bürgermeister der Stadt München von 1996 bis 2014 für eine faire Einkaufspolitik stark gemacht und durchaus etwas bewegt hat. Seit 2018 sitzt Monatseder im Landtag und ist dort der entwicklungspolitische Sprecher der Grünen. Auch für ihn passiert bei der fairen Beschaffung in Bayern viel zu wenig. Dass der Landtag 2016 ein Gesetz beschlossen hat, das es den Kommunen in Bayern ermöglicht, Grabsteine aus Kinderarbeit zu verbieten, sieht er zwar positiv, erinnert aber daran, dass es fast 10 Jahre gedauert hat, bis der Landtag ein solches Gesetz auf den Weg brachte. Hepp Monatseder berichtet dazu aus der Zeit, als er noch dritter Bürgermeister Münchens war.
Ja, das ist ja eine ganz nette Story. Also ich habe das ja damals 2007 initiiert, dass wir unsere städtische Friedhofssatzung dahingehend ändern, dass da drin steht, es werden keine Grabsteine mehr aus ausbeuterischer Kinderarbeit aufgestellt. Das Ergebnis war, dass es einen Steinmetz gab, der dagegen geklagt hat. Der hat jetzt nicht geklagt, indem er gesagt hat, ich möchte aber Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit aufstellen, sondern er hat dagegen geklagt, ob das die Stadt überhaupt darf, eine solche Satzung zu beschließen. Es hat dazu geführt, dass wir vom Bayerischen Verwaltungsgericht damals, dass uns da gesagt wurde, wir dürfen das nicht. Stadt kann nicht einfach so eine Satzung erlassen. Dazu braucht es entweder ein Landesgesetz oder ein Bundesgesetz. Das heißt also, entscheidend war, dass die Politik aktiv wird auf Landes-, Bundes- und Europaebene, dass die Kommunen sowas auch dürfen. Die Grünen haben damals, 2007, darf man nicht vergessen, haben damals einen Antrag in den Landtag eingebracht, der da hieß, die bayerische Staatsregierung möge sich über den Bundesrat engagieren, damit die Bundesregierung so ein Gesetz erlassen wird. Und die Grünen haben weitergefordert, der Landtag soll prüfen, also die Staatsregierung soll prüfen, ob die bayerische Staatsregierung so ein Gesetz erlassen kann. Das Ergebnis war, dass die CSU mit ihrer Regierungsmehrheit diesen Antrag der Grünen abgelehnt hat. Erst 2016, und darum sage ich, jetzt ist es vielleicht das Thema ein bisschen stärker in der Öffentlichkeit, erst 2016 kam dann der Beschluss, dass die Kommunen erlaubt wird, so eine Satzung mit diesem Inhalt in Eigenregie zu entwickeln. Da war es natürlich auch nicht schlecht, dass Nürnberg da auch nochmal gedrückt hat, weil ja nur München, die das bis jetzt gemacht haben. Also von daher kam natürlich auch mehr Druck von anderen Kommunen. Aber Sie sehen, eine lange Zeitspanne von 2007 bis 2016, bis die bayerische Staatsregierung in die Gänge gekommen ist, den Kommunen zu erlauben, überhaupt so eine Satzung zu erlassen.
Jetzt waren Sie bis 2014 Bürgermeister, bis 2018 Stadtrat und sind jetzt Landtagsabgeordnete. Da interessiert mich natürlich, wie schaut es mit der Fernbeschaffung der bayerischen Staatsregierung aus? Ist das überhaupt ein Thema für die Regierung?
Mäßig schaut es da aus. Es gibt natürlich hervorragende Beschlüsse. Bloß das eine ist sozusagen die Theorie in Form von Beschlüssen, das andere ist die Umsetzung in Form der Praxis. Und da schaut es natürlich auch auf Landesebene nicht besonders gut aus. Ich habe eine sehr umfangreiche Anfrage. Das war eins meiner ersten großen Arbeitsbereiche. Ich bin ja entwicklungspolitischer Sprecher der Landtagsfraktion. Ich habe also eine umfangreiche Anfrage an die Staatsregierung gestellt und das Ergebnis ist wirklich mäßig. Also in Prosa wird natürlich die Wichtigkeit, die Notwendigkeit von fairer Beschaffung wunderbar beschrieben, dass es auch so und so viele Fortbildungsmaßnahmen gibt und. Wenn man aber dann konkret in die einzelnen Ministerien reinschaut, dann sieht man halt nochmal die Klassiker, ja, die werden fair beschafft, Kaffee, Tee, Orangensaft, wie gesagt. Aber um dazu einen größeren Schwung reinzubringen, bräuchte man zum Beispiel auch in den ministeriellen Kantinen entsprechende Verträge mit den Pächtern, dass sie auch verpflichtet werden, so und so viel Prozent an fair gehandelten Produkten in ihre Angebotspalette mit aufzunehmen. Also da müssten wesentlich verschärfte Reformen eingeführt werden.
Was bräuchte es denn hier in Bayern? Jetzt hat ja die Stadt München damals das Agenda-Büro, das war ja keine Stelle innerhalb der Stadt, dann umgewandelt in die Fachstelle Eine Welt und beim Referat für Gesundheit und Umwelt angesiedelt. Bräuchte so ein Büro die bayerische Staatsregierung auch? Vielleicht hat man ja jetzt ja auch gute Chancen. Söder interessiert sich vehement für den Klimaschutz. Ob jetzt die Maßnahmen die richtigen sind, da kann man drüber streiten, aber es ist was in Bewegung geraten.
Ja, der Söder klaut ja im Moment ganz viele Ideen. Ich hoffe, die klaut er auch, denn das würde mich sehr befriedigen, wenn man so eine Stelle auch bei der Staatsregierung einrichtet. Denn die Stelle hat ja mehrere Funktionen. Zum einen sollte sie die Beschaffung beraten und zum anderen sollte sie aber als Augenmerk haben auf die ganzen Siegel, die jetzt so rauskommen. Es kommen ja Unmengen von Siegel raus. Also da würde ich mir auch auf Bundesebene wünschen, mal klare Positionen zu beziehen. Dieser grüne Knopf ist ja auch wieder ein Siegel unter vielen, ist zwar ein netter Anfang, aber ist eigentlich nicht das, was ich mir vorstelle, sozusagen aus Freiwilligkeit, wenn Unternehmen so ein Siegel und die Lieferkette beobachten, ist das ja nett und gut, aber ich würde mir wünschen, dass das gesetzliche Vorschrift ist, dass das, was produziert wird, auch fair produziert wird. Also wenn es gelänge, in der bayerischen Staatsregierung so eine Stelle zu installieren, die dann auch gehört wird, damit es auch umgesetzt wird, was man sich da vorstellt, dann würde mir das nur gut tun. Dieses Mäntelchen darf sich dann der Söder auch noch mit umhängen. Ich glaube, man nimmt ihm sowieso nicht alles ab. Die Ideen, das Copyright liegt nach wie vor bei den Grünen. Aber wenn er es macht, ist mir das auch recht.
Jetzt wurde der grüne Knopf vorgestellt vom Bundesentwicklungsminister. Gleich am nächsten Tag wurde dann eine Kampagne zu einem Lieferkettengesetz gestartet. Würden sich die Grünen hinter so einem Lieferkettengesetz stellen?
Ja, wir stehen da auch voll dahinter, weil das ist das, was ich ja eingefordert habe. Also so ein grüner Knopf als ja, eigene Selbstverpflichtung oder im Sinne, ich mache mit oder ich mache nicht mit. Das kann nicht sein, wenn wir über faire, über nach den internationalen Arbeitsrechten faire Arbeitsverhältnisse haben wollen in der ganzen Welt, dann müssen wir auch so ein Lieferkettengesetz haben. Das heißt, es verpflichtet auch die hier Produzierenden oder andersrum, die Unternehmen lassen ja in diesen Ländern produzieren, verkaufen aber ihre Ware hier. Das verpflichtet diese Unternehmen, wenn sie dort produzieren lassen, dass sie darauf achten, dass diese Produkte tatsächlich fair und gerecht, nicht mit ausbeuterischer Kinderarbeit, nicht mit Sklavenarbeit, mit gerechten Löhnen und so weiter hergestellt wird. Denn das ist nur recht und gerecht, wenn man will, dass es den Menschen in diesen Teilen der Welt auch gut geht.
Soweit Hepp Monatseder, entwicklungspolitischer Sprecher der Grünen im Bayerischen Landtag.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Schauen wir, was München bzw. die Stadtverwaltung beim fairen Einkauf auf den Weg gebracht hat. Wir haben die wichtigsten Produktgruppen zusammengestellt.
München war nach Potsdam bundesweit die zweite Kommune, die im Jahr 2002 einen Stadtratsbeschluss gefasst hat, keine Produkte aus ausbeuterischer Kinderarbeit einzukaufen. Es folgte im Jahr 2006 ein Beschluss, nur noch fair oder regional produzierte Blumen zu beschaffen, sofern die Blumen nicht aus dem städtischen Gartenbau stammen. Dabei blieb es nicht. Das Referat für Bildung und Sport der Stadt kauft inzwischen nur noch genähte Fuß- und Handbälle aus fairem Handel mit entsprechenden Gütezeichen. Auch bei Natursteinen aus Asien, Afrika oder Lateinamerika wird ein Zertifikat von einem unabhängigen Dritten verlangt, um Kinderarbeit auszuschließen. Und seit der Novellierung des Bayerischen Bestattungsgesetzes im Jahr 2016 dürfen auf kommunalen Friedhöfen in der Stadt nur Grabsteine ohne ausbeuterische Kinderarbeit verwendet werden. Dazu müssen Zertifikate vorgelegt werden, aber noch immer werden auch Eigenerklärungen der Steinmetze akzeptiert, die nur schwer zu überprüfen sind. Eine Ausweitung auf weitere Produkte, wie zum Beispiel nachhaltig hergestellte Arbeits- oder Dienstkleidung, steht auf der Agenda. Auch bei IT-Produkten und Büromaterial hält man zunehmend Ausschau nach nachhaltigen Alternativen. Laut Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2013 soll auch beim Einkauf in diesen Bereichen stärker auf faire Arbeits- und Produktionsbedingungen geachtet werden. Ein Beschluss, der auch 2016 vom Stadtrat bestätigt wurde, aber bisher nur wenig praktische Folgen gehabt hat. Bei Lebensmitteln achtet die Stadt unter dem Leitbild Bio, regional, fair darauf, die Erhöhung des Anteils an biologischen, regionalen und fair gehandelten Lebensmitteln zu steigern, insbesondere in Schulen, Kitas und städtischen Kantinen sowie bei Veranstaltungen und Empfängen. Für Spielwaren gibt es bisher keine Siegel des fairen Handels. Die Stadt kauft aber nur Spielzeug mit dem GS-Siegel geprüfte Sicherheit. Bei Holz wird auf Tropenholz verzichtet. Und zu guter Letzt, der Stadtrat trinkt in der Vollversammlung fair gehandelten Kaffee und Tee und isst Bio-Brezen.
Mehr zur Einkaufspolitik bzw. fairen Beschaffung der Stadt München hören Sie am Dienstag, den 3. Dezember um 19 Uhr bei LoRa. Dann sprechen wir unter anderem mit der Gesundheits- und Umweltreferentin der Stadt München, Stefanie Jakobs, über die faire Einkaufspolitik der Stadt. Kommen wir zu Nordrhein-Westfalen, wo das Thema faire Beschaffung 2018 einen schweren Dämpfer bekommen hat. Anfang April 2017 trat unter der damaligen rot-grünen Landesregierung das Tariftreue- und Vergabegesetz, TVGG, in novellierter Fassung in Kraft. 2012 hatte die rot-grüne Landesregierung das Gesetz erstmals verabschiedet und kam damit Forderungen entwicklungspolitischer Organisationen nach. Das Gesetz sah vor, dass beim Einkauf von 11 sogenannten gefährdeten Produktgruppen wie zum Beispiel Bekleidung, Holz, Natursteine und IT-Produkte die Kernarbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation ILO eingehalten werden müssen. Diese beinhalten die Achtung der Gewerkschaftsfreiheit, das Recht auf Kollektivverhandlungen sowie das Verbot von ausbeuterischer Kinderarbeit, Zwangsarbeit und Diskriminierung am Arbeitsplatz, um nur einige zu nennen. Die neu gewählte Landesregierung aus CDU und FDP schuf dann im Jahr 2018 die darin enthaltenen Regelungen zur Einhaltung internationaler Arbeitsrechte und Umweltstandards beim öffentlichen Einkauf wieder ab. So stand es auch im Koalitionsvertrag, der unter dem Motto Wirtschaft und Bürger entfesseln, weniger Bürokratie stand. Lediglich die Tariftreue, das heißt die Einhaltung des Mindestlohns und allgemeiner Tarifverträge, sind noch Bestandteil des Gesetzes. Der Verein Femnet, der sich für bessere Arbeitsbedingungen von Frauen in der Bekleidungsindustrie, soziale Menschenrechte, faire Mode und faire Beschaffung einsetzt, hat damals zusammen mit vielen anderen Organisationen gegen die Abschaffung protestiert und die schwarz-gelbe Landesregierung heftig kritisiert. Diese begründete ihr Vorgehen damit, dass das Vergabegesetz sich nicht bewährt habe, dass es zu wenig Siegel, Label und geeignete Zertifikate gäbe und dass das Ganze zu bürokratisch gewesen sei. Dazu hören wir gleich mehr von Mareike Mulder von Femnet. Zunächst wollten wir von ihr wissen, warum Femnet das Tariftreu- und Vergabegesetz der damaligen rot-grünen Landesregierung positiv gesehen hat.
Das Tariftreue- und Vergabegesetz von 2017 hat vor allem den Grundsatz eingebracht, dass ökologische und soziale Mindeststandards eingebracht werden dürfen. Das war ein wichtiger Teilerfolg. Und also was für uns auch immer ein wichtiger Punkt war, dass die Eigenerklärung, also viele Kommunen arbeiten damit, dass sie Unternehmen zwar fragen, ob sie die Arbeitsstandards einhalten, aber keine wirklichen Beweise fordern. Und das war nach dem Tariftreuegesetz und Vergabegesetz von 2017 wurde das nicht mehr anerkannt sozusagen. Und das ist für uns ein ganz wichtiger Aspekt von dem Gesetz gewesen.
Das heißt, da wurden dann Labels und Siegel, Zertifizierungen etc. verlangt?
Genau, es gab schon also Siegel und Mitgliedschaften in Initiativen und dergleichen mehr, soweit sie vorhanden sind. Es gab immer auch die Möglichkeit, alternative Nachweisformen einzubringen, was ein wichtiger Punkt ist, weil es nicht für jede Produktgruppe immer die notwendigen Zertifikate gibt. Aber diese alternativen Nachweise mussten halt belegen, dass Überprüfungen stattgefunden haben. Sie mussten von einer dritten Stelle überprüfbar sein. Und es reichte nicht mehr, dass ein Unternehmen nur einfach bestätigte, dass es sich an die Regeln hält.
Also die sogenannte Eigenerklärung da.
Ganz genau.
Um welche Produkte, Sie haben Produktgruppen angesprochen, um welche Produktgruppen geht es denn da bei der öffentlichen Beschaffung, die da irgendwie problematisch sind?
Es ist ein bisschen unterschiedlich. Je nach Bundesland fallen da unterschiedliche Gruppen drunter, aber was eigentlich Standard ist, sind Textilien, Lebensmittel, soweit sie aus dem außereuropäischen Ausland kommen. Steine spielen eine große Rolle. IT ist vielfach ein Thema, auch immer noch sehr schwierig zu lösen. Blumen, also so verschiedene Dinge. Und dann je nach Bundesland kann auch Möbel zum Beispiel nochmal ein Thema sein oder andere Gruppen.
Jetzt haben ja CDU und FDP damals, also die beiden Parteien, die die Regierung in Nordrhein-Westfalen stellen, auf die Kritik reagiert und haben gesagt, einmal wollen wir das deswegen abschaffen, weil es zu wenig Siegel, Label und Ähnliches gibt und dass das Ganze überhaupt zu bürokratisch gewesen wäre. Was entgegnen Sie da auf solche Argumente?
Also der Vorwurf, dass es zu bürokratisch ist, führt für uns ein bisschen ins Leere. Öffentliche Vergabeverfahren sind grundsätzlich sehr bürokratisch. Ob man diesen einen Aspekt mit reinnimmt oder nicht, macht nicht so einen wesentlichen Unterschied. Wichtiger ist natürlich diese Frage, es gibt zu wenig Siegellabels oder andere Zertifikate, die man nutzen könnte. Das ist teilweise durchaus zutreffend. Das hängt vom Produkt ab, das beschafft werden muss. Aber da hatte das damalige Gesetz eben gerade darauf reagiert, indem alternative Nachweise ausdrücklich anerkannt waren und dass man zum Beispiel zielführende Maßnahmen vereinbaren konnte, dass ein Unternehmen im Laufe der Zeit, wo das Produkt geliefert wird oder bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Maßnahmen durchführt. Und damit konnte eben schon am Markt was verändert werden. Und das ist ja letztendlich das, wo es uns drum geht.
Auf der anderen Seite haben Sie bzw. Femnet und die anderen Organisationen, unter anderem auch die christliche Initiative Romero, der CDU und der FDP Wettbewerbsverzerrung und fehlende Glaubwürdigkeit vorgeworfen. Warum denn?
Wir sehen Wettbewerbsverzerrung insofern vorhanden, weil also es gibt natürlich Unternehmen, die unabhängig von den Gesetzen, die Landesregierungen verabschieden, Maßnahmen durchführen für mehr Menschenrechte und für mehr ökologische Kriterien in ihrer Lieferkette. Diese Maßnahmen sind immer mit zusätzlichen Kosten verbunden. Ein großer Teil, warum Menschenrechtsverletzungen stattfinden, hat damit zu tun, dass keine vernünftigen Löhne bezahlt werden. Wenn ich mehr Löhne bezahle, muss ich auch das Produkt teurer machen. Nach der aktuellen Situation ist es so, dass diese Firmen, die sich sozusagen besser verhalten, dass die benachteiligt werden. Und darin sehen wir einfach eine Wettbewerbsverzerrung, die nicht im Interesse der öffentlichen Hand sein kann oder auch der Regierung. Und diese Entfesselung, die 2018 stattgefunden hat, ist aus unserer Sicht ein klarer Rückschritt. Also wenn man sich einmal auf etwas einigen hat können, und das ist ja kein enges Korsett gewesen, sondern eine deutliche Empfehlung und eine deutliche Richtlinie, nach der sich Kommunen richten konnten, aber auch da war immer noch Spielraum drin. Wenn man das zurücknimmt und im Grunde dem Markt die Freiheit gegenüber Menschenrechten gibt, das sehen wir einfach nicht als glaubwürdig an und als kritisch.
Das heißt, die Gewinner dieser Maßnahme von Schwarz-Gelb in Nordrhein-Westfalen sind eigentlich die Firmen, die ausbeuterische Kinderarbeit zulassen, sind die Firmen, wo in der Lieferkette nicht geschaut wird, wo vielleicht Gewerkschaftsrechte verletzt werden, wo zu niedrige Löhne gezahlt werden, oder?
So kann man das durchaus formulieren, genau. Und natürlich auch Kommunen, die kein Interesse haben, sich in die Richtung zu engagieren. Die gibt es natürlich auch.
Jetzt gibt es das Tariftreu- und Vergabegesetz seit 2012. Novelliert wurde es 2017. Wie waren denn in dieser Zeit von 2012 bis heute die Erfahrungswerte mit diesem Gesetz?
Also für die faire öffentliche Beschaffung ist das ein ganz wichtiger Zeitraum. Also wir haben in dieser Zeit eine langsame Entwicklung von dem Thema gesehen, dass es überhaupt von immer mehr Kommunen auf die Tagesordnung gesetzt wurde. Vor allem ausbeuterische Kinderarbeit, dass das in Produkten, die eingekauft wird, nicht mehr vorkommen darf. Aber zunehmend auch die anderen Arbeitsstandards, die eine wichtige Rolle spielen und ökologische Standards. Wir sind immer noch nicht, also bis heute nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sagen würden, wir sind zufrieden, so kann es weitergehen, aber oder so kann es bleiben. Es kann aber weitergehen, wie die Entwicklung bisher läuft. Also es ist schon ein wichtiger Zeitraum, dass immer mehr Kommunen sich mit dem Thema beschäftigt haben. Und mittlerweile würde ich sagen, ist das Thema zumindest als Begriff schon von den Kommunen schon verbreitet. Das heißt nicht, dass jede Kommune etwas tut, aber man hat in der Regel schon mal davon gehört, dass es diesen Ansatz gibt.
Als CDU und FDP 2018 die Regelungen zur Einhaltung internationaler Arbeitsrechte und Umweltstandards abgeschafft haben, haben sie ein kleines Schlupfloch gelassen, sage ich mal. Und zwar können Kommunen und auch die Landesvergabestellen freiwillig jetzt noch Nachweise einfordern, dass bei der Herstellung von Arbeitskleidung, Natursteinen etc. Arbeitsrechte und Umweltstandards eingehalten wurden. Also jede Kommune kann für sich eine eigene Regelung für nachhaltigen Einkauf erarbeiten. Haben das die Kommunen dann gemacht?
Teils, teils. Also grundsätzlich kann ich natürlich immer engere oder strengere Forderungen formulieren, als es das Gesetz tut. Also es gibt durchaus mittlerweile auch einige Beispiele, die das gemacht haben. Aber es ist eben nicht mehr so diese Vorbildwirkung vom Land, um Kommunen bewusster aufzufordern, das zu machen, sondern es hängt viel mehr davon ab, was Zivilgesellschaft vor Ort für Druck aufbaut, auch einfach persönliche Interessen von Entscheidern in den Städten. Ist sehr unterschiedlich. Einige sind sehr weit, andere haben sich ein Produkt genommen und dazu Stadtratsbeschlüsse und dergleichen mehr verabschiedet. Und es gibt natürlich auch viele, die gar nichts gemacht haben.
Das heißt, erste Forderung muss sein, dass diese gesetzlichen Regelungen, die 2018 abgeschafft worden sind, wiederhergestellt werden. Mhm. Vielleicht können Sie uns nochmal sagen, so insgesamt, warum ist es denn so wichtig, dass Länder wie Nordrhein-Westfalen oder auch andere Bundesländer ihrer Verantwortung bei der öffentlichen Beschaffung nachkommen und stärker auf Sozial- und Umweltstandards achten?
Ja, also bei der öffentlichen Beschaffung, ich finde es immer wichtig, dass man daran denkt, das sind Steuergelder, die ausgegeben werden. Damit soll man natürlich sorgfältig umgehen. Das heißt, es geht nicht darum, die zu verprassen, aber es kann auch nicht darum gehen, dass mit diesen Steuergeldern anderswo Menschenrechtsverletzungen oder ökologische Katastrophen herbeigeführt werden. Ich finde, es ist in unser aller Interesse, dass die Gelder, die der Staat ausgibt, vernünftig ausgegeben werden und für Arbeitsschutzregelungen, die wir ja hier in Deutschland auch für uns in Anspruch nehmen. Die Länder speziell, oder natürlich genauso gilt das auch für den Bund oder für jede andere Ebene, haben einfach eine wichtige Vorbildwirkung. Wenn ein Land deutlich das Ziel, weil es ist ja letztendlich eine Zielformulierung, in seine eigenen Vergabegesetze aufnimmt, dass fair beschafft werden soll, dann spricht das einfach viel mehr Kommunen an, als wenn man das alles irgendwie der Zivilgesellschaft überlässt. Und wir machen natürlich weiterhin, und nicht wir alleine, sondern viele mit uns machen weiterhin Kampagne und Aufklärungsarbeit, dass diese Themen weiterhin berücksichtigt werden. Aber wenn das von offizieller Vorgesetztenseite sozusagen stattfindet, hat das natürlich nochmal eine ganz andere Wirkung und verliert einen gewissen Anteil an Freiwilligkeit.
Soweit Mareike Mulder von Femnet über die schwarz-gelbe Landesregierung, die 2018 in Nordrhein-Westfalen die seit 6 Jahren existierenden Regelungen zur Einhaltung internationaler Arbeitsrechte und Umweltstandards im Tariftreue- und Vergabegesetz wieder abgeschafft hat.
Hier ist Lora München auf der 92.4. 92.4.
Als letztes blicken wir auf das Bundesland Berlin. Dort tut sich inzwischen einiges beim Thema faire Beschaffung. Im Juni 2019 stellte Wirtschaftssenatorin Ramona Popp von den Grünen einen Entwurf für ein neues Vergabegesetz vor, das, wenn alles gut läuft, gegen Ende des Jahres beschlossen werden könnte. Darin würde der Mindestlohn für öffentliche Aufträge von 9 auf 11,90 Euro angehoben und die Tariftreue eingeführt. Ebenso würden in Zukunft Umwelt- und Sozialstandards beim Einkauf stärker beachtet werden. Das wäre auch ganz im Sinne einer großen Mehrheit der Berliner Bevölkerung, so die Ergebnisse einer im Sommer veröffentlichten repräsentativen Umfrage von Infratest DIMAP. 88% der Befragten sprachen sich nämlich dafür aus, dass das Land Berlin nur Produkte kauft, die nachweislich unter fairen Produktions- und Arbeitsbedingungen hergestellt wurden, auch wenn das mehr koste. Über den Stand der Dinge bei der fairen Beschaffung in Berlin sprechen wir mit Julia Otten, Referentin für zukunftsfähiges Wirtschaften bei der Entwicklungs- und Umweltorganisation German Watch in Berlin und eine der Sprecherinnen des Berliner Vergabebündnisses. Zunächst wollten wir von ihr wissen, was es mit dem Vergabebündnis auf sich hat.
Ja, das Berliner Vergabebündnis ist ein Bündnis aus entwicklungs- und umweltpolitischen Organisationen, Verbänden und Gewerkschaften. Das heißt, wir setzen uns gemeinsam mit dem BUND in Berlin und dem Deutschen Gewerkschaftsbund in Berlin und vielen oder einigen Organisationen aus diesem Bereich Entwicklungspolitik dafür ein, dass die öffentliche Hand verantwortlich einkauft, dass sie vor allem auch zu mehr globaler Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit beiträgt mit ihrem eigenen Einkauf.
Wo steht denn Berlin beim Thema fairer Einkauf, faire Beschaffung oder vielleicht genauer gesagt, was kauft denn Berlin bzw. die Berliner Stadtverwaltung derzeit ein und schaut dabei auf ökologische, soziale und faire Kriterien? Und wo schaut sie nicht drauf? Und ja, was ist schließlich ihre Kritik an der Einkaufspolitik der Stadt?
Ja, bisher schafft es das Land Berlin und auch die Bezirke nur einzelne Pilotprojekte oder einzelne Ausschreibungen wirklich nachhaltig umzusetzen, zum Beispiel im Bereich Steine, Natursteine oder Schulessen. Da gibt es schon Bewegung und die Bemühungen, das Ganze ökologischer, sozialer und fairer zu gestalten. Aber es fehlt eben insgesamt an einer besseren strategischen sozusagen Ausrichtung der gesamten Einkaufspolitik der Stadt. Also das hat sehr viel mit Vergabeorganisation auch zu tun. Bislang ist das sehr kleinteilig in Berlin. Viele beschaffen eben in ihren Stellen für das, was sie selbst brauchen, aber es gibt wenig Bündelung und es macht insgesamt, wenn man in Richtung Nachhaltigkeit gehen will, einfach Sinn, bestimmte Einkaufsprozesse auch innerhalb der Verwaltung zu bündeln, weil sich dann der Aufwand reduziert beziehungsweise man mit diesen Anforderungen, die an den Einkauf gerichtet werden, auch besser umgehen kann.
Jetzt bemühen Sie sich ja schon, beziehungsweise das Vergabebündnis seit 2007 um eine fairere Beschaffung, um einen faireren Einkauf. Wenn Sie jetzt auf die letzten 12 Jahre zurückblicken, hat sich da was getan?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also insgesamt muss man schon sagen, dass das Thema Beschaffung ein sehr dickes Brett ist. Wir haben, finde ich, schon erreicht, dass diese Debatte um Nachhaltigkeit in der Beschaffung nicht mehr als vergabefremd bezeichnet wurde. Das war damals zum Start des Bündnisses und der Diskussionen in den Nullerjahren, sag ich jetzt mal, noch so ein Standard. Ja, das gehört eigentlich gar nicht dahin. Es geht um den Preis und es geht darum, günstig einzukaufen. Und ich glaube, da hat sich insgesamt auch in der Verwaltung und in der Auffassung, was eigentlich Vergabe und Beschaffung des Staates heißt, eine Menge getan. Was nach wie vor unheimlich schwierig und mühselig ist, ist der letzte Punkt, den ich eben schon angesprochen habe, und zwar diese Vergabeorganisation. Also die Strukturen in der Verwaltung müssen natürlich auch ein Stück weit sich verändern, wenn man diesen Anforderungen anders begegnen will. Und das ist eben gerade in Berlin sehr langwierig und sehr mühsam, da auch in eine andere Vergabeorganisation zu kommen. Also gemeinsamer einzukaufen, bestimmte Bündelungen zu erreichen.
Um welche Produkte und Dienstleistungen würde es denn Ihnen oder dem Vergabebündnis gehen, wo unbedingt genauer drauf geschaut werden muss, was eingekauft wird und welche Sozialstandards werden denn da missachtet? Um welche Produkte geht es denn da?
Wenn wir jetzt sozusagen die Sozialstandards der Internationalen Arbeitsorganisation uns anschauen, also der ILO, diese sogenannten Kernarbeitsnormen, dann geht es zum Beispiel um die Textilwaren, um Natursteine, um Agrarprodukte aus bestimmten Ländern, um zum Beispiel Sportbälle, Holzwaren, IT-Produkte, aber auch Lederwaren. Das sind sozusagen so Produktgruppen, in denen wir auf eine stärkere Einhaltung der ILO-Kernarbeitsnormen drängen. Es gibt natürlich für den ökologischen Bereich nochmal eine ganz andere Schwerpunktsetzung auch, was den Bereich Elektromobilität betrifft oder auch bestimmte sozusagen Lebenszykluskosten, die bei Produkten und so weiter angelegt werden. Also dass man sich sozusagen eher anschaut, was ist der Energieverbrauch auch von Produkten. Dann wiederum für den Gewerkschaftsbund sind natürlich andere Fragen in puncto Tariftreue ganz essentiell. Da geht es dann eher um Handwerksleistungen und um andere Bereiche. Insofern ist es immer ein bisschen davon abhängig, welche Kriterien man sich anschaut und welches Kriterium da auch am gewichtigsten ist.
Und da tut sich jetzt ja auch einiges oder es tut sich was mit der rot-rot-grünen Stadtspitze oder Regierung in Berlin. Da steht in der Berliner Koalitionsvereinbarung aus dem Jahr 2016, das zitiere ich, die Koalition wird das Berliner Vergabegesetz und die Vergabe öffentlicher Aufträge nutzen, um im Rahmen des rechtlich Zulässigen eine nachhaltige, an ökologischen, sozialen und geschlechtergerechten Kriterien ausgerichtete wirtschaftliche Entwicklung zu unterstützen. Zitat Ende. Das klingt ja sehr positiv und zurzeit wird das Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz novelliert und das ist auch mit der rot-rot-grünen Stadtspitze hat man sicher eine bessere Ausgangsbedingung, als wenn da jetzt schwarz-gelb regieren würde. Und im Sommer hat die Wirtschaftssenatorin Ramona Popp einen Entwurf für ein neues Vergabegesetz vorgestellt. Was steht da drin?
Ja, wir sehen, dass die Landesregierung schon insgesamt eine Stärkung von sozialen und ökologischen Kriterien reingebracht hat in das neue Vergabegesetz. Es ist vor allem in vielen Punkten eine klarere, ich sage jetzt auch mal eine juristisch sauberere Lösung geworden. Also es gibt zum Beispiel nicht mehr, das ist ein Relikt aus dem alten Vergabegesetz, dass Unternehmen sogenannte Eigenerklärungen abgeben konnten, die einfach sagen, auf einem Blatt Papier, ja, wir halten die ILO-Kernarbeitsnorm ein und wir garantieren dafür und dann konnte man das unterschreiben. Das ist natürlich total schwer nachzuhalten und sehr leicht auch zu missbrauchen. Also das kann man schnell ausfüllen, das kann nicht unabhängig überprüft werden und so weiter. Das führt dann auch zu Verzerrungen im Wettbewerb, wenn einzelne Unternehmen das behaupten, aber man das sozusagen gar nicht nachweisen kann. Da gibt es jetzt sozusagen eine bessere Nachweisführung, die wird jetzt noch umgesetzt werden müssen in der Verordnung. Da müssen wir mal schauen, wie gut es wird. Aber es wird damit insgesamt auch transparenter für Unternehmen und in dem Sinne, dass man auf bestehende Siegel und Zertifikate zurückgreift, auch leichter handelbar. Also das ist der Weg, den es auch im klassischen Einkauf im Konsumbereich gibt und so weiter. Das heißt, da macht es total Sinn anzuschließen und eine bessere Nachweisführung zu bekommen. Wir kritisieren nach wie vor, dass es in dem bisherigen Entwurf hohe Wertgrenzen gibt. Also die Anwendung dieser Nachhaltigkeitskriterien gelten erst ab 10.000 Euro. Das hatte die Koalition in Berlin eigentlich mal zumindest für den Umweltbereich auch für geringer angesetzt und auch für den Mindestlohn und so weiter. Das ist derzeit noch eine heiße Debatte hier im Land Berlin. Aber genau, das ist sozusagen noch offen, wie genau sozusagen die Formulierung jetzt mit der Verabschiedung sein wird. Wir fordern als Vergabebündnis insgesamt, dass neben einer guten Gesetzesgrundlage wir aber auch Anreize auf politischer Ebene brauchen. Und die fehlen uns bis dato noch. Nämlich, dass man sagt, es braucht auch eine Stärkung der Strukturen innerhalb der Verwaltung, also die eigene Kompetenz im Einkauf zu erhöhen. Das sind natürlich Anforderungen, die an den Einkauf gestellt werden. Deswegen muss man ihn besser organisieren und man muss auch innerhalb der Verwaltung Leute haben, die sich mit diesen Dingen auskennen, die das auch nachhalten können. Ansonsten ist das sozusagen in der Umsetzung natürlich total schwierig für einzelne Beschaffungsstellen. Wir brauchen auch sowas wie Anreize, wir sagen mal vielleicht so eine Art Aktionsplan, ja, dass man sagt, in bestimmten Bereichen, da wollen wir jetzt nochmal stärker vorangehen, dann nehmen wir uns mal den Bereich Textilwaren vor und so weiter und setzen Pilotprojekte in Berlin ein, um zu gucken, wie wir da ganz praktisch auch vorankommen können.
Also Ihnen ist auch wichtig, dass so eine Art Bewusstseinsbildung in der Verwaltung stattfindet, dass man das überhaupt erst auch mal auf dem Schirm hat, dass man auch soziale, faire, ökologische Kriterien beachten soll. Fehlt es da so ein bisschen am Know-how in der Verwaltung oder was?
Also es gibt schon Schulungen auch in Berlin für BeschafferInnen, die angeboten werden, auch in diesem Punkt Nachhaltigkeit, aber die sind noch sehr spärlich und das gibt insgesamt, weil es halt so eine Vielzahl von Vergabestellen gibt. Also Sie müssen sich vorstellen, jede einzelne Verwaltungseinheit sozusagen oder jedes einzelne Amt beschafft seine, ich sag jetzt mal Bleistifte oder einen Großteil seines Bedarfs selbst und es gibt keinen zentralen Einkaufskatalog, über den man bestimmte Dinge abrufen kann oder nur in Teilen und so weiter. Also das heißt, das ist natürlich auch für eine einzelne Beschaffungsstelle in der Vielzahl der Produkte sehr schwierig, da immer sozusagen auf dem neuesten Stand zu bleiben. Das heißt, das, was andere Länder machen, zum Beispiel Hamburg, aber auch andere Bundesländer, wir gucken natürlich auf die Stadtstaaten als Berlin, da ist, dass sie sozusagen den Einkauf zum Beispiel in puncto Fahrzeuge oder Textilien ein Stück weit mehr bündeln und sagen, naja, wenn diejenigen schon eine Expertise haben bei der Polizei, wie man in puncto Fahrzeugbeschaffung auf bestimmte Umweltstandards achtet, dann macht es eigentlich Sinn, dass sie diese Expertise ausbauen und auch für die Beschaffung anderer Produkte nutzen. Und das ist so ein Prozess, der natürlich auch mit Stellen, mit einzelnen Personen und so weiter zu tun hat und deswegen sehr langwierig ist. Und es ist nicht unbedingt das Know-how, sondern eher sozusagen die Organisation der Vergabe, die schwierig ist.
Ein Hauptargument gegen fairen Einkauf, faire Beschaffung ist wahrscheinlich der höhere Preis des Produkts oder der höhere Preis der Dienstleistung. Ein anderes, und Sie haben das jetzt ein bisschen auch schon angedeutet, dass ja sowohl Verwaltung als auch die Unternehmen, die sich um einen Auftrag bewerben, einfach mehr Arbeit, mehr Aufwand haben. Was entgegnen Sie darauf?
Naja, der Preis ist nicht unbedingt das Argument. Also ökologische Kriterien bedeuten ja in vielen Punkten auch Einsparungen. Das gibt sozusagen auch seitens der Unternehmen. Also auch die IHK hat ihre Mitgliedsunternehmen befragt und die sagen selbst in der Befragung, nee, Preis soll nicht der ausschlaggebendste Grund sein. Für uns ist Qualität wichtig. Und wir können eine Qualität nur liefern, wenn sozusagen die auch in bestimmter Weise abgefragt wird und mit einem entsprechenden Preis belohnt wird oder bezahlt wird. Das heißt, auch um sozusagen die Unternehmen zu stärken oder die Anbieter aus der Region zu stärken, ist es wichtig, auf Qualität zu schauen und auf gute Standards zu schauen. Das heißt natürlich, dass man sozusagen seitens der Verwaltung den Einkauf professionalisieren muss. Und das ist sozusagen dieser Punkt der Vergabeorganisation, den ich sozusagen jetzt mehrmals angesprochen habe, dass man ja besser strategisch einkauft, dass man gebündelt einkauft, um das sozusagen auch zu nutzen, das Know-how, was man dann sich aneignet oder was man entwickelt für bestimmte Bereiche, dass man innovativer einkaufen kann und so weiter. Dafür muss man so ein bisschen weg von dem eingelaufenen Pfad. Und das heißt natürlich, dass man sich Gedanken machen muss, wie man es neu ausschreibt.
Wie schaut denn jetzt der Zeitplan aus? Wann soll denn das novellierte Vergabegesetz verabschiedet werden? Gibt es da schon ein Datum?
Ja, noch nicht ganz fix. Also es war am Ende des Jahres im Gespräch, beziehungsweise vielleicht sogar Anfang 2020. Das hängt jetzt davon ab, wie schnell der Senat das beschließt. Und dann geht das sozusagen ins Abgeordnetenhaus. Also genau, wir rechnen so Ende des Jahres eigentlich damit.
Noch eine letzte Frage, so allumfassend. Warum ist es denn in Ihren Augen so wichtig, dass die öffentliche Hand, also die Kommunen, die Länder, aber auch der Bund unter Beachtung ökologischer, sozialer und fairer Kriterien einkaufen? Ganz gleich, ob das jetzt Produkte oder Dienstleistungen sind.
Naja, zum einen, wir reden ja unheimlich viel über die Verantwortung von Verbrauchern und Verbraucherinnen. Da liegt, glaube ich, sehr viel Last immer auf den Schultern der Verbraucher. Und dann ist es ja total inkonsequent, wenn wir nicht auch den großen Verbraucher, den Staat und den staatlichen Einkauf mitdenken. Das heißt, es gibt eine Marktmacht, die öffentliche Beschaffung sozusagen hat, einfach über das Volumen und die Anteile, die sie natürlich einkaufen. Davon kann eine Signalwirkung ausgehen, wenn man das nachhaltig ausrichtet. Das heißt, der Einkauf kann sozusagen auch eine nachhaltige Wirtschaft natürlich ankurbeln, kann sie unterstützen, kann sie verstärken. Berlin ist zum Beispiel Fairtrade-Stadt und aus unserer Sicht kann es eben nicht dabei bleiben, dass man eine Urkunde in sein Büro hängt, sondern das muss man sozusagen dann auch konsequent in seine Wirtschaftspolitik übertragen. Und deswegen ist es uns wichtig, auch in diesem Bereich Vergabe voranzukommen.
Soweit Julia Otten, Referentin für zukunftsfähiges Wirtschaften bei der Entwicklungs- und Umweltorganisation German Watch in Berlin und eine der Sprecherinnen des Berliner Vergabebündnis über den Entwurf zu einem neuen Vergabegesetz. Während Gewerkschaften, Umwelt- und Entwicklungsorganisationen dem Entwurf grundsätzlich positiv gegenüberstehen, kritisieren Industrie- und Handelskammer und Handwerkskammer die Pläne. Und damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Für die vergangene Stunde verantwortlich war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet.